Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, was für eine Freude für mich, heute hier zu sein. Ich bin der Bruder Patrick und wie vorher schon angekündigt, wurde Dani und ich, wir haben die gleiche Familie geheiratet. Wir waren weise. Und ich freue mich, hier zu sein. Ich war schon mal ein paar Mal hier unter euch, als wir sie besucht haben. Und es freut mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, vom Wort Gottes zu predigen. Meine Frau ist hier irgendwo, sie sitzt hinten, ja, drüben. Und es ist eine große Freude. Wir sind erst vor 4 Monaten aus Amerika nach Deutschland umgezogen. Ich bin in Kamerun geboren. Mit 16 Jahren alt habe ich mein Leben Jesus übergeben. Habe ich ihn als Erlöser angenommen. Und er hat mir ein neues Leben geschenkt. Ja, neue Vision, neue Perspektive. Und das eine, was er in mein Herz gemacht hat, er hat mir eine Last gegeben, Menschen zu Jesus zu führen. Ich bin dann später nach Deutschland gekommen, um Elektrotechnik zu studieren. Da war ich in Berlin. Und mein Ziel war, ein Ingenieur zu sein für mein ganzes Leben. Aber Gott hat andere Pläne. Als ich in, glaube ich, dritten Semester war, ich habe eines Abends in der Schrift gelesen, wo Jesus sagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Aber wer verliert um meinetwegen, der wird es gewinnen. Und Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe gewusst an dem Abend, dass er mich gerufen hat, sein Wort zu predigen. Und ich habe das dann angenommen. Ich wusste nicht, wie er mich führen würde, aber das ist eine lange Geschichte. Aber er hat uns nach Amerika geführt, 2011. Da bin ich da auch in eine Bibelschule gegangen. Und dann erst vor ein paar Monaten, so 4, 5 Monaten, wieder nach Deutschland. Gott hat uns eine Last gegeben, Gemeindegründungsarbeit zu machen in Deutschland. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist die Berufung, die Gott hat über unser Leben. Wir haben, der Herr hat mir ermöglicht, dass wir vor 2,5 Monaten eine Gemeindegründungsarbeit anfangen in Stuttgart. Und wir haben das angefangen und wir treffen uns jetzt da jeden Sonntag. Und Gott hat uns schon 3 Familien gegeben und wir haben vor 2 Wochen durch seine Gnade die erste Taufe gehabt. Und wir preisen seinen Namen für das, was er macht. Und unser Ziel ist nicht so eine Gemeinde zu gründen und da zu bleiben. Unser Ziel ist es, eine Gemeinde zu gründen und Menschen zu vorzubereiten für den Dienst. Und dann woanders hinzuziehen und das Gleiche wieder machen. Und wir beten, dass Gott das ermöglicht, dass er auch treue Menschen hervorruft. Ich habe viel gebetet für die Predigt. Ich habe gesagt, hey, was soll ich predigen? Und wenn ich die Predigt aussuchen würde, dann würde ich diese Predigt nicht predigen. Aber leider darf ich die Predigt nicht aussuchen. Ja, und ich habe viel gebetet und Gott hat mir an das Herz gelegt, diese Predigt zu bringen. Ich vertraue darauf, dass es ein Segen für dich sein wird. Wir haben in Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8 gelesen. Und da steht, wir haben das schon vorgelesen, aber da möchte ich noch vielleicht ein paar Stellen lesen. Die Jünger fragten Jesus, das ist nach der Auferstehung des Herrn, als er 40 Tage verbracht hatte mit seinen Jüngern. Er ist gekommen, um das zu erfüllen, was Gott zu der Schlange gesagt hat im Garten von Eden. Der Herr hat gesagt, der Same der Frau wird den Kopf der Schlange zertreten. Und das ist natürlich Satan. Und Gott hat versprochen, obwohl ihr gefallen seid, obwohl ihr vernichtet seid durch die Sünde und der Fluch ist gekommen in diese Welt und das Gericht auf die Menschheit. Ich werde euch erretten, ich werde euch einen Erlöser schicken. Und dann vor 2000 Jahren hat diese Prophezeiung sich erfüllt. Die Schrift sagt, als die Zeit erfüllt war, Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau. Und er ist geboren in Bethlehem von der Jungfrau, hat ein sündloses Leben geführt. Aber er hat gesagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben für die Erlösung vieler. Und das hat er getan. Er ist zum Kreuz gegangen, hat für uns gelitten, hat sein Blut vergossen. Und als er da am Kreuz stand und es wurde dunkel, vor 3 Stunden, am Ende hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er hat den vollen Preis für deine Sünde, meine Sünde bezahlt. Komplett bezahlt, alles bezahlt. Jede Sünde wird gerichtet werden, aber am Kreuz hat Gott jede Sünde, für jede Sünde Jesus Christus gerichtet. Was auch immer du getan hast, er hat das Gericht am Kreuz. Und jetzt dürfen wir durch Glauben, dürfen wir einen Teil haben an dieser Erlösung. Wir dürfen gereinigt werden, gewaschen werden durch sein Blut. Und jetzt, die Jünger natürlich waren dreieinhalb Jahre mit ihm. Und sie liebten ihn. Und jetzt dieser auferstandene Erlöser sagt, ich werde gehen. Und das können sie nicht verstehen. Warum gehst du? Und dann haben sie gefragt, ja, wann kommst du zurück? Und das ist die Frage, die sie stellen hier in Vers 6. Er sagt, da fragten sie ihn, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Sie haben sich gefreut, dass der Herr Jesus zurückkommt. Und sie hofften, das wird bald sein. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seinen eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeuge sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Ich habe die Predigt hier, das Thema der Predigt heißt die Kraft der Gemeinde. Die Kraft der Gemeinde. Wir wissen, die Gemeinde, es heißt auf Griechisch heißt Ekklesia. Und Jesus hat gesagt, es gibt viele Ekklesia in der Welt. Ekklesia heißt nur Versammlung. Ja? Und es gibt Leute heute, sie versammeln sich, weil sie zu einem Fischverein oder Fischenverein gehören. Ja? Manche versammeln sich, weil sie jagen zusammen oder Sport treiben. Aber Jesus sagt, er hat eine Ekklesia gegründet. Und hier zeigt er uns, was es die Kraft ist, diese Ekklesia. Woher kommt diese Kraft? Und natürlich, das ist der Heilige Geist. Die Aufgabe, die Christus der Gemeinde gegeben hat, und das finden wir hier, ist eine unmögliche Aufgabe. Es ist eine unmögliche Aufgabe. Ich meine, Fischen ist einfach. Oder Sport treiben ist einfach. Aber diese Aufgabe, die er die Gemeinde gegeben hat, ist eine unmögliche Aufgabe. Wie kann eine Ortsgemeinde in ihrer Stadt oder in andere Provinzen oder Bundesstädte, in andere Länder und sogar bis in die letzten Winkel der Welt, das ist die Aufgabe, für Christus ein Zeugnis sein? Wo werden wir die geeigneten Mitarbeiter finden? Das ist eine unmögliche Aufgabe. Wie können wir sie vorbereiten? Das ist eine unmögliche Aufgabe. Woher bekommen wir die finanziellen Mittel dafür, das Evangelium nicht nur in dieser Stadt, in andere Bundesstädte und die ganze Welt zu verkündigen? Wo kommen die Finanzen her? Das ist eine unmögliche Aufgabe. Wie erreichen wir Menschen, die scheinbar kein Interesse haben, das Evangelium zu hören? Das ist auch eine unmögliche Aufgabe. Aber das ist genau die Aufgabe, die uns gegeben hat. Und daher möchte ich heute euch eine Predigt bringen über die Kraft der Gemeinde, aber insbesondere, wie wir uns vorbereiten können, das Unmögliche zu tun. Denn diese Aufgabe ist unmöglich, aber diese Aufgabe hat uns Gott gegeben. Und er will uns, dass wir vorbereitet werden, das Unmögliche zu tun. Ich bete noch und dann lesen wir ein paar Verse. Vater, wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für dein Wort. Und du hast uns den Heiligen Geist versprochen und du hast uns beauftragt, die Welt zu gewinnen durch das Evangelium, das Evangelium zu predigen in der ganzen Welt. Du willst Menschen retten. Du möchtest, dass wir überall gehen und Jesus Christus verkünden. Und bitte hilf uns diesen Morgen. Ich bitte für diejenigen, die krank sind, dass du ihnen Kraft gibst. Ich bitte für diejenigen, die müde sind, dass sie ermutigt werden. Ich bitte für diejenigen, die gefallen sind, dass du sie wieder aufrichtest. Und wir beten, dass du zu jedem Herz sprichst. Bitte hilf mir, nur zu sagen, was du möchtest. Und gebrauche mich zu deiner Ehre. Wir danken dir im Namen Jesus. Amen. Was wir hier erkennen aus dieser Stelle ist, dass wir auf den Einfluss des Heiligen Geistes angewiesen sind. Wir können die Aufgabe selber nicht verrichten. Denn es ist eine unmögliche Aufgabe, die Gott allein verrichten kann durch uns. Was Jesus vor 2000 Jahren auf Erden tat, wenn du sein Leben liest, in dem Evangelium. Das kann er allein heute tun. Das können wir nicht tun. Das kann er allein tun. Er kann das allein vollbringen und das möchte er natürlich durch uns. Wir brauchen also seine übernatürliche, den übernatürlichen Einfluss von der Herr Jesus Christus und das ist durch den Heiligen Geist, um Sünde mit dem Evangelium zu erreichen. In Johannes Kapitel 16 sagt Jesus, nun aber gehe ich hin zu dem, und das ist vor seiner Kreuzigung, sein letztes Gespräch, an der letzten mit seinen Jüngern. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, die traurig waren, es ist besser für euch, dass ich weggehe. Weil wenn Jesus hier auf Erden war, er konnte nur in einem Ort gleichzeitig sein. Er konnte nicht überall persönlich da sein. Und manchmal die Jünger waren mit ihm, manchmal ist er zum Beten gegangen, waren sie allein, sie haben ihn gesucht. Aber jetzt sagt er, ich werde euch den Beistand schicken, einer, der immer mit euch sein wird. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du deine Sünde bekannt hast und Jesus Christus als angenommen hast, dann hast du einen, der Beistand mit dir. Dann hast du den Heiligen Geist empfangen. Die Bibel sagt, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht seins. Wenn du Christus gehörst, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Und das weißt du auch. Und dieser Heilige Geist, die Bibel sagt, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist bis auf den Tag der Erlösung. Er wird dich nie verlassen. Er wird dich nie verlassen. Wenn du zur Arbeit gehst, ist der Heilige Geist da. Wenn du zu Hause deine Bibel liest, ist der Heilige Geist da. Wenn du auf der Straße läufst, der Heilige Geist ist da. Er ist immer mit dir. Er wird dich nie verlassen. Und deswegen sagt Jesus, es ist eigentlich besser. Es war besser, dass ich weggehe, weil jetzt darf ich und kann ich mit euch sein. Jeden Tag, jede Stunde. Und das haben wir in Christus. Nun, der fleischliche Christ gibt sich damit zufrieden, vielleicht ein natürliches Leben zu führen. Einfach Dinge zu tun, die in seiner Kraft stehen. Weltlich geneigte Gläubigen sind mit der schwachen Kraft des Menschen zufrieden. Wir aber wollen die grenzenlose Kraft Gottes in unser Leben und unsere Gemeinde erfahren. Es interessiert uns zu finden, was ist das, Gott allein tun kann. Was ist, was Gott allein tun kann? Das kommt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Manche lassen sich mit der Schale zufrieden geben. Aber wir sehnen uns nach dem Kern der wahren Religion, nach der Kraft Gottes. Manche mögen vielleicht mit einer Religion zufrieden sein, die nichts verändert und nichts bewegt. Aber wir wollen, dass Gott mächtig in uns und durch uns wirkt. Wir wollen eine Kraft sehen, die der Mensch nicht erklären kann. Wir wollen eine Veränderung sehen, die Gott allein bewegen kann. Und wenn du willst, was ich auch will, ich hoffe, du willst es auch, dieser übernatürliche Einfluss des Geistes Gottes in deinem Leben, in deiner Familie, dann kannst du dich darauf vorbereiten. Ihr wisst doch, in der Vergangenheit mit Booten, ja, die Fischer, die hatten Booten, oder wenn Leute Seefahrt gemacht haben, sie hatten keine Motoren und sie hatten einfache Booten und sie müssen mit der Hand arbeiten, aber nicht nur mit der Hand, auch mit dem Wind, ja, Segelboote. Und es ist sehr interessant, unabhängig davon, wie der Wind, welche Richtung der Wind geblasen hat. Diese erfahrene Leute, die auf dem See, Seemänner, sie wussten, wie sie die Segel anrichten, damit sie die Kraft des Windes nutzen für ihre Ziele. Und ich denke, als Christen, das ist genauso ähnlich, was wir in unser Leben tun sollen. Ich meine, wir können den Heiligen Geist nicht kontrollieren. Er tut, was er will. Aber wir können unser Leben so vorbereiten, dass wenn der Wind weht, dass wir davon so Energie und Kraft bekommen. Und das können wir tun. Wir können vorbereitet sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Aber ich möchte euch etwas heute Morgen sagen. Und das ist etwas, man muss vielleicht Theologie studieren, um das zu verstehen. Das ist sehr tief, sehr tief. Ihr müsst wirklich aufpassen, weil ihr müsst das ganz kurz und deutlich erklären. Und hier ist die Aussage, das ist eine sehr tiefe Aussage. Der Heilige Geist ist ein Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist ein Heiliger Geist. Ich weiß, das ist sehr tief. Aber ich habe auch lange gebraucht, um das zu verstehen, dass dieser Heilige Geist ist ein Heiliger Geist. Was bedeutet das Wort heilig? In 2. Mose 30, Gott spricht sehr viel über dieses Wort, als er die Kinder Israel befohlen hat, die Stiftshütte zu bauen, damit er sich mit ihnen trifft. Und da sagte er zu Mose, nimm zu dir aus erlesene Speiserei und dann gibt er ein Rezept, wie man diese Salböl vorbereiten soll, die in der Stiftshütte verwendet wird. Und dann sagt Gott zu Mose, mach daraus ein heiliges Salböl. Eine Mischung von Gewürzsalbe, nach der Kunst des Salbenbereites gemischt, ein heiliges Salböl soll es sein. Und du sollst damit die Stiftshütte und die Leiter des Zeugnisses salben, und du sollst zu den Kindern Israels sagen, das soll mir ein heiliges Salböl sein, für alle eure künftigen Geschlechten. Und wir sehen hier in ein paar Versen, Gott verwendet dieses Wort heilig so oft. Ich kenne keine andere Stelle in der Bibel, wo Gott dieses Wort so oft gebraucht. In ein paar kurze Sätze. Und dann sagt er in Vers 32, in 2. Mose 30, er soll nicht auf das Fleisch irgendeines Menschen gegossen werden, dieses Salböl. Ihr sollt nicht in der gleichen Zusammensetzung keines machen. Es ist heilig, sagt er. Darum soll es euch heilig sein. Und dann sagt Gott, wer etwas Derartiges zusammenmischt oder einem Fremden davon gibt, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Was Gott zu den Kindern Israel gesagt hat, du kannst dir vorstellen, sie hören dieses Wort heilig, 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 heilig. Was bedeutet das? Und dann Gott gibt uns die Erklärung in Vers 32. Er soll nicht auf das Fleisch irgendeines Menschen gegossen werden, deshalb Öl. Ihr sollt auch nicht der gleichen Zusammensetzung keines machen. Es ist heilig. Darum soll es euch heilig sein. Und da erkennen wir geistlich zwei Seiten, was heilig bedeutet. Heilig bedeutet erstmal abgesondert. Abgesondert von Unreinheit. Aber es bedeutet auch, Gott hingegeben zu sein. Und was Gott zu den Kindern Israel sagte, ist, dass diese Mischung ist heilig. Das heißt, es ist einzigartig. Es kann nicht sein wie irgendeine andere Mischung, die ihr habt. Es ist eine einzigartige Mischung. Aber zweitens, es soll nur zu meinem Dienst verwendet werden. Kein anderer soll es nutzen. Und das ist, was heilig bedeutet. Wenn ich heilig bin, das heißt, ich bin abgesondert. Und das heißt auch, ich bin völlig Gott hingegeben. Abgesondert allein heißt noch nicht, dass man heilig ist. Weil ansonsten könnte ich dann in ein Kloster gehen und mein Leben dahin verbringen. Es muss Abgesonderung sein und Hingabe. Aber Hingabe allein heißt auch noch nicht heilig zu sein. Denn die Absonderung ist auch wichtig und wir reden noch mehr darüber. Heiligtum, kann man sagen, entsteht in meinem Leben, wenn ich mich von der Sünde von dieser Welt absondere, trenne, und ich mich Gott ganz hingebe. Und dieser Geist, der heilig ist, der sucht heilige Menschen. Er sucht heilige Menschen. Es ist wie das Boot, das du ausrichtest, damit er wiegen kann. So, wie bereiten wir uns auf das Wiegen des Heiligen Geistes? Wir bereiten uns erstmal auf sein Wiegen, indem wir uns von der Sünde und von der Welt absondern. In Jesaja Kapitel 1, Vers 12, da spricht Gott zu den Kindern Israel, zu seinem Volk. Und er sagt, wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen. Ich hoffe, du bist gekommen heute, um vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und das habe ich auch im Lobpreis gemerkt, dass es sehr viel vom Herzen war heute Morgen. Und es war ein Segen. Er sagt, wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, dann sagt Gott, wer verlangt dies von euch? Dass ihr meine Vorhöfe zertretet. Sagt nicht der Psalm, komm zu meinem Haus mit Singen. Aber Gott sagt, wer verlangt dies von euch? Er sagt, bringt nicht mehr vergebliches Speiseopfer. Sie haben geschlachtet. Aber heute, im Neuen Testament, wir brauchen nicht mehr Blutopfer zu bringen zu Gott. Denn Jesus wurde schon geopfert für uns. Aber wir haben ein anderes Opfer zu bringen. Im Hebräerbrief heißt es, unsere Opfer sind die Früchte von Lippen, die Gott lobpreisen. Was wir heute Morgen getan haben. Das ist das Opfer, was wir zu Gott bringen. Dass wir Danksagung sagen, dass wir Lobpreis, dass wir Gott anbeten. Das ist das Opfer, was er will heute. Das Blut ist schon vergossen. Jesus hat alles bezahlt. Und jetzt dürfen wir ihm danken. Das ist unser Opfer. Aber Gott sagt, bringt nicht mehr vergebliches Opfer. Dann sagt er, Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, Versammlungen halten, Frevel verbunden und Festgedränge ertrage ich nicht. Und Frevel übrigens heißt, Gottes Gebot bewusst zu überschreiten. Und Gott sagt zu seinem Volk, ihr kommt, um mich anzubeten. Aber das will ich nicht. Wie kann es sein? Er hat gesagt, wir sollen die Gemeinde nicht verlassen, im Hebräerbrief. Er will, dass wir in die Gemeinde kommen. Aber wie kann Gott sagen, ich möchte eure Gebete nicht, ich möchte eure Anbetung nicht, ich möchte euren Lobpreis nicht. Er sagt, eure Neumonde und Festzeiten hängt, hasst meine Seele. Das ist ein starkes Wort. Da Gott sagt, wenn wir feiern für ihn, ich hasse es. Was ist los? Er sagt, sie sind mir, sagt Gott, zur Last geworden. Das ist schwer. Das ist, wenn ich euch höre, wie ihr singen und Opfer bringen. Er sagt, das ist mir schwer. Was ist los? Und dann Vers 15, Jesaja Kapitel 2, sagt er, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Also Gott sagt, das ist der Grund. Die Hände waren voll Blut. Sie haben die ganze Woche seine Gesetze überschritten. Und dann sind sie am Sabbat gekommen und sie haben Gott gepriesen. Sie haben zu Gott gesungen. Und Gott sagt, ich hasse es. Ich möchte nicht, dass ihr singt. Ich möchte nicht, dass ihr lobpreist. Denn eure Hände sind voll Blut. Aber jetzt kommt die Gnade Gottes. Was sagt er in Vers 16? Er sagt, wasch, reinigt euch. Reinigt euch. Und was sagt die Schrift, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, uns von unserer Sünde zu reinigen, unsere Sünde zu vergeben. Das haben wir durch den Herrn Jesus Christus. Aber Gott sagt, wasch, reinigt euch. Und das ist die Botschaft, die Gott zu dir und zu mir hat. Er sagt, wasch, reinigt dir. Wasch, reinigt euch. Er sagt, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Das ist, was das Blut Jesus tut. Wenn du zu den Herr komme und sage, Herr, ich habe gesündigt. Ich bin dein Kind, aber ich habe gesündigt. Das Blut Jesus reinigt mich von dieser Sünde. Und dann sagt Gott, hört auf, Böses zu tun. Darf der Herr dir heute Morgen sagen, hört auf, Böses zu tun? Darf er das sagen? Darf er das sagen? Ich möchte, dass er das sagt in meinem Leben. Ich möchte, dass er mir das Böse zeigt, was ich tue. Und dann möchte ich auch aufhören mit seiner Gnade und durch seinen Geist. Denn ich möchte ihn an Anbetung und an Dienst bringen, was ihm wohlgefällig ist. Ich möchte mein Leben ausrichten, dass der Geist Gottes wirken kann. Ich nenne kurz ein paar Dinge, ein paar bösen Taten, die wir aufhören können. Und ich nenne besonders diese drei, und es gibt sehr viel natürlich, weil in Amerika und mit vielen Christen, mit denen ich zu tun habe, ich habe gemerkt, sie kommen immer wieder, heutzutage. Das sind Flecken des Geistes, so nenne ich sie. Sie machen uns unrein. Nicht physisch, aber geistlich. Zum Beispiel, es gibt sehr viel in dieser Welt heutzutage bildliche Unreinheiten. Ich meine Dinge, die Menschen auf dem Fernsehen schauen und der Heilige Geist es betrübt. Bilder, die böse sind, die nicht rein sind. Es gibt sehr viel Unreinheit auf dem Internet und viele Christen leben davon. Sie schauen sich Bilder an, die unrein sind. Und vielleicht wissen die Freunde nicht, dass er das schaut. Vielleicht macht er das im Verborgenen. Aber es ist unrein. Es befleckt ihn. Es gibt Bücher, die unrein sind, die Christen haben zu Hause. Die soll man verbrennen. Die soll man wegschmeißen. Denn sie sind unrein. Sie machen uns unrein. Es gibt viele, die auf dem Handy haben, mit diesem Smartphone heute, die unrein sind. Bilder, die unrein sind. Die darf man sich nicht anschauen als Christ. Sie beschmutzen das Herz. Es gibt Zeitschriften, die unrein sind. Wenn man in Lebensmittelladen geht, manchmal, wenn bei der Kasse da läuft, dann sehe ich manchmal diese Zeitschriften. Hast du sie schon mal gesehen? Mit diesen unreinen Bildern. Du sollst nicht schauen. Sie machen uns befleckt. Und vielleicht gibt es einen heute Morgen. Vielleicht hast du solche Bilder. Vielleicht hast du eine Sendung, die du schaust. Und du weißt, weil der Geist Gottes in dir wohnt. Du weißt, es ist unrein. Mach das, was Gott gesagt hat. Hört auf, das Böse zu tun. Ja? Und manchmal bedeutet es, dass du diesen Kanal nicht mehr schaust. Manchmal bedeutet es, dass du Bücher verbrennst. Was auch immer. Hört auf, Böses zu tun. Eine andere Art von Unreinheit, die jetzt sehr populär ist heute, ist Bitterkeit. Bitterkeit. Das heißt, jemand hat dich was getan. Er hat dich verletzt. Jemand hat gegen dich gesündigt. Aber jeden Morgen, jeden Abend, du nimmst ein Messer und du rührst die Wunden auf. Du möchtest nicht geheilt werden. Du möchtest immer diese Bitterkeit halten. Oh, weißt du nicht, was du mir angetan hast? Aber die Bibel sagt uns, dass Bitterkeit Unheil anrichtet. Und dann sagt die Schrift, dass viele durch dieses befleckt werden. Das ist kein sichtbares Fleck, aber in unserem Herz. Bitterkeit macht uns unrein. Macht uns schmutzig, geistlich. Wir sollen lieber vergeben, wie Jesus uns vergeben hat. Wie viele Sünden hat Jesus dir vergeben? Und vielleicht denkst du heute, oh, du weißt nicht, Bruder Patrick, diese Person, sie hat mir fünfmal das Gleiche getan. Wie oft hast du gegen Gott gesündigt? Fünfmal? Ich glaube nicht. Wir sündigen jeden Tag. Aber jedes Mal, wenn du zu Jesus kommst, zu Gott durch Jesus Christus, sag, hey, ich habe gegen dir gesündigt. Die Bibel sagt, im Namen Jesus Christus und durch dieses Blut, was er vergossen hat, er vergibt dir deine Sünden. Und so sagt Gott, wenn ich dir so viel vergeben habe, warum kannst du nicht der anderen vergeben? Ich habe dir viel mehr vergeben. Wir haben also Grund, einen guten Grund, nicht bitter zu sein. Aber eine andere Art von Flecken, geistliche Flecken, die heute sehr verbreitet ist, sind Beschweren und Murmeln. Ja? Ich kenne Leute, im Sommer ist es zu heiß, im Winter ist es zu kalt. Und wenn das Wetter perfekt ist, ist der Wind zu stark. Ja? Sind nicht glücklich. Wenn sie keine Arbeit haben, sie beschweren sich, dass sie keine Arbeit finden können. Wenn sie eine Arbeit finden, ist der Boss schlecht. Sie werden schlecht behandelt. Und wenn sie gut behandelt sind, dann ist das Gehalt nicht genug. Ja, es gibt immer einen Grund sein zu murmeln. Gott sagte zu den Kindern Israel, als sie gemurmelt haben, weil Gott hat sie durch Mose in der Wüste, die Wasser gebracht. Und sie waren Sklaven in Ägypten. Sie haben geschrien zu Gott, Herr, rette uns, wir leiden in Ägypten. Und dann Gott hat das Gebet gehört, hat Moses geschickt. Moses kommt, sie freuen sich, sagen, oh, der Herr hat unsere Gebet gehört. Die Bibel sagt, sie sind auf den Knien gegangen, haben Gott gepriesen. Er hat einen Erlöser geschickt durch Mose. Und dann Pharao hört, dass Mose da ist und sagt, diese Leute sind faul. Er macht die Arbeit schwerer. Und dann sagen sie, oh Mose, warum bist du gekommen? Ja, es war uns viel lieber, Sklaven zu sein, als du hier kommst. Jetzt haben wir so viele Probleme. Aber dann kommen sie zum Roten Meer und sagen zu Mose, es war uns viel lieber, in Ägypten zu sterben. Warum hast du uns vor diesem Wasser gebracht? Moses betet zu Gott, Gott macht das Meer auf. Sie kommen durch das Meer und dann gibt es ein großes Lobgesang von Maria, wo sie singen und Gott preisen. Und wenn sie diese Stelle verlassen, sie kommen in die Wüste und sagen, wo werden wir essen? In dieser Wüste. Es war uns viel lieber, in Ägypten zu sterben. Sie konnten nie glücklich sein. Und das ist, was Gott sagt, als er dieses Murren hört. Und die Bibel sagt, die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte gegen Mose, gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in der Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Ist das nicht, was wir manchmal tun? Wir warten nur auf das nächste Problem, um Gott zu sagen, oh, du hast mich verlassen. Ja, du hast mich verlassen. Und dann Vers 8, weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend das Fleisch zu essen. Das ist Manna, Fleisch essen geben und am Morgen das Brot in der Fülle. Denn er, der Herr, hat eure Murren gehört. Mose sagt, der Herr hat eure Murren gehört, dass ihr nicht glücklich seid, dass ihr schlecht redet. Er sagt, was sind wir? Eure Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Weißt du, liebe Brüder, liebe Geschwister, jedes Mal, wenn ich murre, wenn ich unglücklich bin über meine Umstände, mein Murren richtet sich immer gegen Gott. Sagt nicht die Bibel, dass alle Dinge dienen zum Besten, denen sie Gott lieben? Glaubst du das? Aber wenn ich murre, was sage ich? Dann sage ich zu Gott, du weißt nicht, was du tust. Das ist genau, was ich sage. Ich sage zu Gott, ich dachte, du bist weise, aber du hast hier einen Fehler gemacht. Dann sagen wir zu Gott, du hast wahrscheinlich heute etwas vergessen. Aber er vergisst nie, wie wir im Gebet gehört haben. Er schläft nie. Er wird nicht älter oder müde. Er ist derselbe, gestern, heute und der Ewigkeit. Und wenn ich das glaube, dann werde ich nicht mehr murren. Denn ich weiß, auch das Schlechte, das kommt in mein Leben, wie bei Josef. Das ist durch Gott gefiltert. Es ist durch ihn gefiltert. Also Murren macht uns schmutzig. Beschweren. Bitterkeit macht uns schmutzig. Und reine Bilder machen uns schmutzig. Und Gott sagt, liebe Bruder, liebe Schwester, heute, hört auf, Böses zu tun. Hört auf, Böses zu tun. Das wird dich vorbereiten für das Wirken des Heiligen Geistes. Haben wir gesehen, heilig zu sein ist nicht nur die Absonderung von der Sünde. Wir haben gesehen, heilig zu sein heißt auch, dass wir uns Gott völlig hingeben. Dass wir uns Gott völlig hingeben. Ich habe oft gedacht an meinem Auto. Mein Auto schaut keine schlechten Bilder an. Mein Auto murrt nicht. Ja. Ich meine, ich kann durch die Liste gehen. Mein Auto ist sehr vorbildlich, eigentlich. Mein Auto hat niemand jemals getötet. Aber das heißt nicht, dass das Auto heilig ist. Denn heilig bedeutet, dass ich nicht mich nur absondere von dem Bösen, von der Welt, sondern dass ich mich auch Gott völlig hingebe. Völlig hingebe. In Kolosser Kapitel 1, Vers 18, die Bibel sagt uns über den Herr Jesus Christus, er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. Und dann sagt Gott dies, damit er, Jesus, in allem der Erste sei. Damit Jesus Christus in allem der Erste sei. Das war Gottes Ziel. Das ist Gottes Verlangen. Das ist Gottes Plan, dass Jesus Christus in allem der Erste sei. Der Erste sei. Ich meine, Gott kann dir eine erfolgreiche Karriere geben. Aber er möchte nicht, dass das deine Karriere der Erste sei. Er möchte, dass Jesus der Erste sei. Gott kann dir ein Handy geben. Ich habe ein Handy hier, ja. Smartphone. Gott kann dir ein Handy geben, aber er möchte nicht, dass dein Handy das Erste sei. Er möchte nicht, dass, wenn du aufwachst in der Früh, erstmal dein Handy sucht. Er möchte, dass du ihn erstmal suchst. Jesus. Dass du mit ihm redest. Er möchte der Erste sein. Gott kann dir ein schönes Auto geben, aber er will nicht, dass dein Auto das Erste sei. Er möchte der Erste sein. Er möchte, dass Jesus Christus der Erste sei. Ich meine, ich sehe schöne Gärten überall. Ich liebe das, wenn ein Garten so schön angebaut und angerichtet ist. Aber Gott will nicht, dass dein Garten der Erste sei. Jesus möchte der Erste sein in deinem Leben. Ich nehme gern Urlaub auch. Ich hoffe auch du. Ja, manchmal brauchen wir Urlaub. Aber Gott will nicht, dass dein Urlaub der Erste sei. Er möchte der Erste sein. Jesus. Er möchte der Erste sein. Er möchte nicht, dass deine Freizeit der Erste sei. Es ist gut, Freizeit zu haben. Aber Gott will, dass Jesus Christus der Erste sei. Ist Jesus der Erste in dein Leben? Weißt du, Herr Jesus Christus wollte nicht nur in mein Leben kommen. Er will auf dem Thron meines Herzens sitzen. Er möchte nicht nur eine unter vielen sein. Er möchte der Erste sein. Ist er der Erste in deinem Leben? Kannst du dir vorstellen, eine Frau, sie ist verliebt in einen jungen Mann. Und sie bereiten sich auf die Hochzeit. Und sie denken an ihre Geliebte. Und die Frau sagt, die junge Frau sagt zu der Verlobte, sagt, oh, ich liebe dich so sehr, ich werde, an der Hochzeit werde ich dir mein Herz ganz geben. Aber ich meine, zu 95%, denn ich möchte, für 2 Stunden in der Woche, möchte ich auch andere Männer sehen. Aber ich meine, ich gebe dir die ganze Woche für dich. Ich bin dir ganz hingegeben. Aber ich brauche nur 2 Stunden, dass ich auch mit anderen Männern ein bisschen, Zeit habe. Ich meine, wie würde er sich fühlen? Wie würde er sich fühlen? Auch wenn sie sagen würde, okay, ich brauche nur 1 Stunde. Okay, 2 Stunden ist zu viel. Sagen wir 1 Stunde. Dann darf ich auch andere Männer suchen. Und dann merkt sie ist nicht glücklich. Sie sagt, oh, okay, nur 30 Minuten. 30 Minuten. Dann darf ich andere Männer suchen. Nein. Sie muss sich ganz hingeben. Ganz. Unsere Beziehung mit Jesus ist wie eine Hochzeit. Er sagt, wir sind die Braut. Er möchte uns ganz. Nicht 80%, nicht 90%. Er möchte mich ganz. Er möchte der Erste sein in meinem Leben. In 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18. Und das ist für mich die Krönung, warum heilig zu sein so wichtig ist für mich und für dich. In 2. Korinther 6, Vers 14, da sagt der Herr, zieht nicht, und es ist die gleiche Botschaft, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Das ist Absonderung. Denn was hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Er spricht über Absonderung. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Das ist Absonderung. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid, das ist du und ich, wenn du Jesus Christus angenommen hast, ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen. Das, was Jesus versprochen hat. Der Geist Gottes wird mit euch sein und unter ihnen wandeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum sagt Gott, geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt nichts Unreines an. Und dann sagt der Herr dies, und ich will euch aufnehmen. Was möchte ich sagen? Er sagt, ich bin heilig. Ich bin heilig. Er sagt, sondert euch und ich will euch aufnehmen. Nein, nun, er redet nicht zu Ungläubigen. Er redet zu Christen. Das ist sehr, sehr wichtig. Er redet zu Menschen, die wie du und ich haben Jesus angenommen. Aber Herr, ich dachte, ich bin schon angenommen. Was meinst du, ich werde dich annehmen, wenn du dich vom Böse abwendest? Ich dachte, ich bin in Christus angenommen. Er sagt, rührt nicht Unreines. Und ich werde euch annehmen. Ich sage immer den Leuten, meine Frau ist sehr geistfreundlich. Ja, sehr. Nee, ich meine nicht, ihr sollt jetzt nach Einladung suchen. Das ist nicht, was ich meine. Aber sie ist geistfreundlich. Und das ist eine der Sachen, dass ich immer so beeindruckt bei ihr. Ich meine, du kannst 30 Minuten vorher anrufen und sagen, hey, ich komme vorbei. Und sie wird ihre ganze Energie stecken, das Haus vorzubereiten, dass alles perfekt ist. Sie wird nicht sagen, nee, komm morgen oder so. Sie wird alles tun, damit du gleich kommen kannst, wenn du kommen willst. Und sie wird so viel Energie reinstecken. Sie ist geistfreundlich. Und manchmal, wenn sie vorbereitet, wenn sie das Haus vorbereitet, weil Leute kommen, dann manchmal denke ich, oh meine Güte, das reicht schon. Das ist schon genug. Nein, es ist nicht genug. Es muss perfekt sein. Es muss perfekt sein. Aber wenn du uns besuchst, wir wohnen in Frankfurt, wenn du uns besuchen würdest und du kommst mit einer Katze, dann habe ich schlechte Nachricht für dich. Du musst entscheiden, ob du reinkommen willst, ob du mit der Katze draußen bleiben willst, oder ob du allein reinkommen willst. Ja, einfach so. Ich meine, sie ist sehr nett, sehr freundlich, liebt alle Menschen, aber sie kann Katze nicht ertragen. Ja. Und wenn du mit einer Katze kommst und sagst, oh, ich dachte, du bist gastfreundlich, ich habe so viel Gutes gehört. Ja, stimmt. Aber die Katze geht nicht durch. Aber weißt du, das ist nicht anders als Gott. Du bist in Christus angenommen, aber er kann mit deiner Sünde nicht umgehen. Er kann wirklich nicht. Er ist ein heiliger Gott und der Geist ist heilig. Und er sagt, ich will so sehr Gemeinschaft mit dir haben. Ich will so sehr wirken, das Unmögliche tun in deinem Leben. Aber diese Sünde, diese böse Dinge, die kann ich nicht ertragen. Du sollst eine Entscheidung treffen, denn ich bin heilig und ich ändere mich nicht. Ich bin derselbe, gestern, heute und der Ewigkeit. Aber warum sagt Gott zu Gläubigen, sondert euch ab und ich will euch aufnehmen, wenn sie schon aufgenommen sind? Und er erklärt in Vers 18, 2. Korinther 6, Vers 18. Hier ist die Antwort. Er sagt, und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt meine Töchter und Söhne sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Aber Herr, sind Sie noch nicht deine Kinder? Ich dachte, Sie sind schon deine Kinder. Aber der Herr hat nicht gesagt, ich will euer Vater werden. Das ist nicht, was er gesagt hat. Denn Sie waren schon seine Kinder. Er hat gesagt, ich will euch ein Vater sein. Das war ganz anderes. Ich kenne sehr viele Kinder und vielleicht kennst du einige. Sie haben einen Vater, so alleinerziehende Mutter. Sie haben einen Vater, aber der Vater ist für sie kein Vater. Kennst du solche Menschen? Ich meine, sie kriegen keine Geschenke vom Vater. Sie kriegen keine herzliche Glückwunsch beim Geburtstag. Er ruft nie an. Ja, er ist der Vater. Ich meine, man kann den Test machen und zeigen, ja, das ist der Sohn. Aber er ist nicht präsent in dem Leben. Er liebt sie nicht. Er bewegt nicht alles, was ein Vater tun soll für sein Kind, tut er nicht. Und das ist, was Gott zu dir und zu mir sagt. Deswegen ist es so wichtig. Gott sagt, ich möchte nicht nur dein Vater sein. Ich möchte dir ein Vater sein. Ich möchte das alles tun, was ich für mein Kind tun will. Ich möchte segnen. ich möchte wirken. Ich möchte große Dinge mit dir machen. Ich möchte dir reichlich beschenken über das, was du denken kannst. Aber so heilig sein. So heilig sein. Und er sagt, wenn du heilig wirst, dann werde ich dir ein Vater sein. Dann wirst du, auch als Christ, du wirst Dinge erleben. Du wirst gar nicht glauben, was Gott tut in deinem Leben. Das Unmögliche wird geschehen. Ich möchte mit dies abschließen. Ich habe vor einem Jahr einen bekannten Gläubigen. Die Frau hat mich angerufen, hatte eigentlich meine Frau angerufen und die hat gesagt, ich glaube, wir werden uns scheiden lassen. Das ist immer eine traurige Nachricht. Und natürlich, wir wollen das nicht als Gläubigen, wir wollen, dass sie sich versöhnen. Und meine Frau hat angefangen, mit ihr zu reden und dann irgendwann konnte ich mit dem Mann reden. Und sie waren einverstanden, dass ich mit beiden rede. Und dann habe ich versucht, mit der Schrift und mit biblischen Prinzipien zu helfen, dass sie sich versöhnen. Aber jedes Mal, wenn ich dachte, wir machen Fortschritt mit dem Mann, dann geht mir die Frau nach unten. Und jedes Mal, wenn ich denke, wir machen Fortschritt mit der Frau, geht mir der Mann nach unten. Und ich konnte es nicht verstehen. Ich meine, sie sind beide gläubig. Dann habe ich wieder gefragt, Zeugnis. Seid ihr sicher, ihr seid gerettet? Ja, sie haben Zeugnis, sind gerettet. Aber irgendwie kamen wir nicht durch. Und ich war schon frustriert. Was ist los? Es kam zu dem Punkt, wo der Mann war so bitter gegen seine Frau. Und wenn er über sie geredet hat, das war mit so viel Bosheit, so habe ich das gespürt. Er wollte mit ihr nichts mehr zu tun haben. Dann hat Gott mich an diese Wahrheit erinnert. Gott hat mich an diese Wahrheit erinnert. Er ist ein heiliger Gott. Und weil ich wusste, dass es war, ich habe dem Mann gesagt, weißt du was, du sollst einen Tag nehmen, dich irgendwo verschließen und schau mal dein Leben und sag dem Herrn, er soll dir zeigen, was dein Leben nicht ihm gefällt. Und du sollst ehrlich sein mit Gott. Alle versteckten Sünden, alle Dinge, die du versteckst und keiner weiß, du sollst ehrlich sein mit Gott. Und komm einfach durch, rein mit Gott. Und das hat er gemacht. Er hat mir gesagt, ich nehme einen Donnerstag. Am Donnerstag ist er früh von der Arbeit, hat sie verschlossen, hat die Bibel gelesen und hat einfach sein Leben. Und dann hat er mich am Abend angerufen. Er sagt, Bruder Patrick, oh, ich habe was heute gesagt. Ich sage, ja, es gibt so viele Dinge in meinem Leben, meine Frau wusste die nicht. So viele schlechte Dinge, die ich gemacht habe. Aber meine Frau weiß davon nicht. Ich hatte immer Angst, ihr zu sagen. Aber ich möchte rein sein mit Gott. Ich werde ihr das sagen. Egal was passiert, ich werde einfach alles auf den Tisch legen und Gott sagen, ich möchte das nicht mehr verstecken. Ich möchte das Böse ablassen. Und das hat er am gleichen Abend gemacht. Ich weiß nicht die Details, aber die Frau hat sehr viel geweint. Aber jetzt ist das Erstaunliche. Ein paar Tage später kommt die Frau und die sagt, weißt du was, ich habe auch Dinge versteckt. und ich habe immer versteckt mit Gott und keiner weiß, ich möchte es sagen. Dann hat sie das Gleiche gesagt. Ich meine, wer hat das gemacht? Sie konnten sich nicht versöhnen. Wer hat das Herz seiner Frau bewegt? Das ist Gott. Und Gott hat es getan, weil er die Sünde offengelegt hat. Er hat gesagt, ich verstecke nicht mehr. Ich möchte das Böse ablassen. Und hat Gott angefangen, für ihn ein Vater zu sein. Und zu tun, was er nicht tun konnte, das Herz seiner Frau zu bewegen. Heute sind sie glücklich verheiratet. Es ist wunderschön. Aber es ist alles. Eines Abends kommt er zu Hause und er sagt, er hat so einen Eindruck, er muss das Handy seiner Kinder überprüfen. Und er spricht mit seiner Frau und sagt, ich weiß nicht warum, aber es gibt so in meinem Geist diesen Eindruck, du musst das Handy der Kinder durchsuchen. Die Frau sagt, ja, warum willst du das tun? Er sagt, ich weiß nicht, aber ich fühle in meinem Geist, ich muss es tun. Er sagt, okay, dann mach's. Dann nehmen sie die Kinder, sind alle unter 14 Jahre alt. Von 9 bis 14, 3. Und dann hat er zu mir gesagt, die Bilder, die pornografischen Bilder, die auf dem Bild der Kinder gelagert hat. Das war so viel. Videos. Böse Sachen. Er konnte nicht glauben. Aber das Erstaunliche ist, die Kinder haben sich nicht rebelliert. Wenn er das entdeckt hat, hat er mir gesagt, alle Kinder haben geweint. Alle Kinder haben geweint. Sie waren so gebrochen, dass sie mit der Sünde gelebt haben. Aber ich stelle dir die Frage, wer hat das gemacht? Wer hat ihnen diese Gedanken gegeben? Wer hat das Herz der Kinder gebrochen? Das konnte er nicht tun. Das hat Gott getan. Aber Gott hat es getan, wenn er sich entschieden hat, heilig zu sein. Das Böse wegzutun und Gott hinzugeben. Und das wird er für mich und für dich tun. Und das ist der Grund, warum ich möchte heilig sein. Weil der Geist Gottes ist ein heiliger Geist. Und ich möchte, dass er in meinem Leben freien Raum hat, zu wirken. Dass er das tun, was er nicht tun kann. Ich hoffe, das ist deine Sehnsucht heute. Du möchtest den Geist Gottes wirken sehen. Dass er durch dich und deine Familie etwas tut, was du nicht selber tun kannst. Und das wird er tun, wenn du heilig wirst. Vater, wir danken dir diesen Morgen für dein Wort. Wir danken dir für die Wahrheit. Und ich bitte dich, dass du es segnest in unserem Herzen. Und vielleicht gibt es jemanden heute Morgen, du bist hier, aber du hast dein Leben Jesus noch nicht übergeben. Vielleicht bist du müde von der Sünde. Wenn du müde von der Sünde bist, dann gibt es gute Nachricht. Jesus sagt, wenn wir zu ihm kommen mit unseren Sünden und Vergebung bieten, er wird sie reinwaschen mit seinem Blut. Dann sollst du heute Morgen nicht nach Hause gehen, sondern wenn du Jesus Christus noch nicht kennst als deinen Erlöser, dann kommst du einfach morgen. Es werden Leute hier von der Gemeinde sein. Rede mit jemandem und sag, ich möchte Jesus kennen. Ich möchte, dass er mich erlöst von meiner Sünde. Und das wird er tun, heute Morgen. Er wird dir ewiges Leben geben. Vater, segne du dein Wort in unsere Herzen. Im Namen Jesus. Amen.